Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit der Freund von Sigrid Nunes und zu Beginn mit der traurigen Pflicht, den Tod des großen Schriftstellers Roar Wolf zu vermelden. Er starb am gestrigen Montagabend nach längerer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Mainz. Wolf wurde mit der Montage von Fußballhörstücken bekannt, ein Glücksfall für seine berufliche Existenz, wie er es einmal selbst im Gespräch gesagt hat.
Das Hörspiel hat mich sozusagen unabhängig gemacht, finanziell vollkommen unabhängig gemacht.
In Romanen, Gedichten, Bildcollagen und Hörspielen sezierte der gerade gehörte Roar Wolf sprachgewaltig die Wirklichkeit. Die Valorisierung des Profanen in den kulturellen Raum war seine Stärke, also die literarische Erhöhung des ursprünglich Alltäglichen, des Nebensächlichen und des Palavers.
Ich bin ein Zuhörer. Ich nehme es auf. Ich speichere es, um es zu verarbeiten. Man könnte davon ausgehen, dass ich sehr skeptisch bin öffentlichen Auftritten gegenüber. Und wenn ich daran teilnehme, dann eigentlich doch mehr als Beobachter, Registrator. So sehe ich meine Aufgabe als Autor und als Berichterstatter.
Hören Sie im Folgenden einen Nachruf von Helmut Böttiger auf den Schriftsteller und Berichterstatter Roar Wolf.
Im Jahr 1992 füllte Roar Wolf jenen berühmten Fragebogen aus, den Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausgefüllt hatte. Symptomatisch ist Wolfs Reaktion auf die Frage, was möchten Sie sein? Roar Wolf antwortete, ein unterschätzter Autor. Damit charakterisierte er äußerst realistisch die Rolle, die er im deutschen Literaturbetrieb spielte, und unterlief sie im selben Moment. In jedem der Sätze Roar Wolfs ist solch ein doppelter Boden versteckt. Das beginnt schon mit seinen ersten Arbeiten in der Frankfurter Studentenzeitung Diskus ab 1958 und findet sich genauso im 2015 erschienenen Band Die plötzlich hereinkriechende Kälte im Dezember. Die Grunderfahrung dieses Autors war immer die einer ganz bestimmten Absurdität. Aber es war keine bloß individuelle, es war vor allem auch eine gesellschaftliche Erfahrung.
Radikalität. Ich glaube, es gehört zu den Aufgaben eines Autors, so wie ich ihn mir vorstelle, dass er sich Ideologien nicht unterwirft und dass er sich auch der Ideologie des Marktes nicht unterwirft.
Roar Wolf wurde am 29. Juni 1932 im thüringischen Saalfeld geboren. Er legte in der DDR sein Abitur ab und arbeitete danach zwei Jahre lang als Betonbauer, bis er 1953 in die Bundesrepublik übersiedelte. Dort verdingte er sich als Hilfsarbeiter, bis er begann, Literatur, Soziologie und Philosophie zu studieren. Schon in seinen ersten Moritaten zeigt sich sein ganz eigenes literarisches Modell. In eine Alltagssituation, vornehmlich in banale, austauschbare Familienszenen, bricht plötzlich etwas Katastrophisches herein. Komik und Schrecken sind dabei nie zu trennen. Roar Wolfs bevorzugte ästhetische Ausdrucksform ist die Groteske. 1964 erschien sein Prosa-Debüt Fortsetzung des Berichts, ein listiger Titel für ein erstes Buch. Es ist ein Text, der auf den ersten Blick einiges mit dem gerade in Schwange stehenden Nouveau Roman zu tun hat und zwei Erzählstränge aus Gegenwart und Vergangenheit ständig vertauscht und ineinander fließen lässt. Es ist bezeichnend, dass der damals noch äußerst junge Kritiker Peter Handke die Bedeutung dieses Buches sofort erkannte. Es sei der erste ernstzunehmende Versuch, für den Strom des Bewusstseins eine neue sprachliche Form zu finden.
Mir war es wichtig, Aufgeschnapptes oder auch Gedachtes in diesem Moment, wo ich es gedacht habe oder aufgeschnappt habe, zu registrieren. Ich habe eine große Menge von Sätzen parat in ein Ordnungssystem gebracht und damit kann ich dann kollagierend oder auch erzählend umgehen. Das heißt, ich kann aus einem Satz dann einen nächsten ableiten und so ergibt sich eine Fülle von Möglichkeiten.
Die Figuren in Roar Wolfs Büchern heißen Pilzer und Pelzer, wie in seinem Prosaband von 1967. Sie heißen Wopser, Gipser, Schlötzer oder Schrader. In ihnen ist genauso wenig etwas Eigenständiges, Charakteristisches zu erkennen wie in ihren Namen. Es geht um Entfremdung, um die Austauschbarkeit von Personen. Der Einzelne kann überhaupt nur in Form von Reihungen auftreten. Früh widmete sich Wolf den im etablierten Kulturbetrieb damals noch verachteten Disziplinen des Trivialen, wie Western, Comics oder Fußball. Und damit, mit seinem 1971 erschienenen Collageband »Punkt ist Punkt – Fußballspiele«, wurde er in Fachkreisen berühmt. Zwischen den Jahren 1973 und 1979 setzte er das konsequent fort. Er schuf 10 Fußballcollagen für das Radio, die den Umgang mit Fußball in diesem Medium absolut revolutionierten.
Ball.
Damals waren die Sport- und die Kulturredaktionen noch radikal getrennt. Die Berichterstattung von den samstäglichen Spielen der Bundesliga war von einem furiosen, aber auch ironiefreien und nachrichtlichen Bierernst getragen. Diese markanten Männerstimmen ahnten gar nicht, wie viel von ihrem Unbewussten sich in ihrem Kampfgetümmel und ihren Brunftschreien ausdrückte. Schon in seiner literarischen Kunstprosa vorher hatte Rohrwolf mit Material gearbeitet, das, wie er sagte, den ganzen Wortschwall der Gesellschaft transportiert. In seinen Fußballcollagen ist das dann in eine ganz neue Kunstform überführt. Hier hat der Gestus des verunglückten Sprechens einen völlig anderen Charakter.
Kein Abseits, doch, es ist gepfiffen. Doch, es ist gepfiffen.
War es Abseits? Nein, es war kein Abseits.
Und deswegen gibt es jetzt, warum, weiß ich auch nicht, Freistoß.
Abseits. Abseits.
Ja, und nein. Abschlag. Ja, was? Diese Entscheidung ist nicht ganz klar, da muss man schauen.
Gibt einen Abstand, Abstoß oder nur einen Einwurf?
Frau Wolf zeigt, welche Abgründe, welche existenziellen Dimensionen, welch unbändige Lust in den Live-Reportagen aus den Bundesliga-Stadien verborgen sind. Er zeigt hinter dem scheinbar eindeutig daherkommenden Fußballspiel das wahre Spiel, das Spiel des Lebens und der Kunst. Die Emotionen, die hier so stark in den Vordergrund treten, können ganz verschieden interpretiert werden. Und Rohrwolf changiert zwischen der ungeheuren Wucht des Faktischen und dem utopischen Potenzial, das die Literatur wachrufen kann.
Und Tor! Nein! Und Tor! Und Tor! Und Tor!
Und Tor! Na, sag ich's doch!
Und Tor!
Und Tor! Und Tor!
Und Tor, nein, vorbei.
Rohrwolf hat damit das letzte Wort zu Fußball als Kunst gesagt. Es ist unmöglich, die Spannung des Fußballs auf die Literatur zu übertragen. Die Literatur liegt im Fußball selbst. Einmal definierte Rohrwolf Fußballfans im Stile Kafkas. Sie seien Naturdarsteller eines nie zu Ende gehenden Totaltheaters, womit er auf Kafkas Naturtheater in Oklahoma anspielt. Er hat übrigens nicht nur in diesen geheimen Kafka-Korrespondenzen Gemeinsamkeiten mit seinem Freund Wilhelm Genazzino, mit dem er gelegentlich sogar zu Auswärtsspielen der Frankfurter Eintracht im Fanbus mitreiste. In den 70er Jahren erkannte Rohrwolf, dass sich seine künstlerischen Absichten an keinem Ort so wirkungsvoll realisieren konnten wie im Radio. Er schrieb eine Zeit lang nur noch Hörspiele, die in einer raffinierten Collagetechnik das ins Radiophone überführten, was er gleichzeitig als bildender Künstler im Anklang an Max Ernst oder auch den surrealistisch inspirierten frühen Peter Weiß erarbeitete. Mit der Zeit mischte er das aber mit ganz anderen Sehnsüchten, zum Beispiel mit seiner frühen Jazzbegeisterung. 1987 erhielt Rohrwolf den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden für sein als Radioballade betiteltes Tongemälde »Leben und Tod des Kornettisten Big Spider-Becke aus Nordamerika«.
Und beim Vorbeischwimmen wehte eine ganz seltsame, schöne Musik herüber. Der Kornettist stand ganz still. Er stand da und blies. Und alles schwamm bleich vorbei. Man hörte nur im Vorbeischwimmen dieses Heranwehen von Musik.
Der frühe Jazzer Big Spider-Becke steht mit suggestiven musikalisch-radiophonen Mitteln auch für den Außenseiterstatus des Künstlers. Und den hat Rohrwolf immer wieder lustvoll entworfen und montiert. Mit seinem künstlerischen Pseudonym Raoul Trancierer betonte er regelmäßig seine Faszination am Collagieren, am surrealistischen, grausigen Welttheater. 1984 veröffentlichte er Raoul Trancherers vielseitigen Ratschläger für alle Fälle der Welt. Und sein Künstlerkollege Ludwig Haarig zeigte sich begeistert über das didaktische Raffinement dieses Buches, das den Ratsuchenden zuerst schmeichlerisch für sich einnehme, zuletzt aber in die Irre schicke. Überhaupt die Schriftstellerkollegen, deren Lobpreisungen sind charakteristisch. Brigitte Kronauer zum Beispiel sagte über Rohrwolf, dass sich ein Höhepunkt an den anderen reihe, sodass zum Schluss gar kein einzelner Höhepunkt als solcher mehr zu erkennen sei, sondern nur eine einzige Ebene von Höhepunkten. Rohrwolf erinnert an den von ihm verehrten Bebop-Musiker Dizzy Gillespie, der wegen seiner für die Zeitgenossen oft unverständlichen, avancierten Spielweise sagte, er spiele nur für Musiker. Dasselbe lässt sich auch von Rohrwolf sagen. Er ist seit seines Lebens ein Geheimtipp geblieben. Aber für Eingeweihte hat er immer einen Kultstatus.
Ich weiß nicht, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Ich will es aber.
Das sagt der am gestrigen Montagabend 87-jährig gestorbene Schriftsteller Rohrwolf, an den für den Büchermarkt erinnert hat Helmut Böttiger. Es gibt diese Bücher, die tauchen wie aus dem Nichts auf und plötzlich sind sie in aller Munde. Der Freund von Sigrid Nunes ist so ein Buch. Bis 2018 war die New Yorker Schriftstellerin nur wenigen bekannt, doch dann schrieb sie, im Alter von 67 Jahren, einen schmalen Roman, der mit dem National Book Award ausgezeichnet wurde und weltweit die Bestsellerlisten eroberte. Nun liegt die deutsche Übersetzung vor und auch die findet sich schon auf den einschlägigen Listen. Das Buch erzählt von einem Schriftsteller, der Selbstmord begangen und seiner besten Freundin einen großen Hund hinterlassen hat. Das ist eine schlichte Ausgangslage, aus der Sigrid Nunes sehr viel macht, sagt unsere Kritikerin Bettina Baltschew.
85 Zentimeter hoch und 80 Kilogramm schwer ist das Erbe, das die Erzählerin in Sigrid Nunes Roman »Der Freund« antritt. Denn als besagter Freund, ein New Yorker Schriftsteller und Literaturdozent, Selbstmord begeht, hinterlässt er ihr seine dänische Dogge. Nun also lebt Apollo mit einer Frau, die wie ihr verstorbener Freund vom Schreiben lebt, in einer 45 Quadratmeter Wohnung, in der Haustiere eigentlich verboten sind. Und obwohl sie zunächst kaum weiß, was sie mit ihm anfangen soll, entwickelt sich zwischen der Erzählerin und dem Tier bald eine zärtliche Beziehung.
Eines Nachts wachte ich auf und Apollo steht neben dem Bett und versuchte offenbar mit den Zähnen die Decke wieder hochzuziehen, die ich im Schlaf weggeschoben haben muss. Als ich es erzähle, glauben mir die Leute nicht. Sie sagen, dass ich es geträumt haben muss. Ich räume ein, dass es möglich ist. Aber tatsächlich glaube ich, dass sie nur eifersüchtig sind.
Bis auf den Hausverwalter Hector sind alle Menschen in diesem Buch namenlos, werden lediglich mit ihrer Funktion benannt, als Ehefrau 1 bis 3, als Kollege oder Schwester. Die Erzählerin spricht ihren verstorbenen Freund direkt an, erinnert ihn und sich unter anderem an ihre erste Begegnung vor über 30 Jahren, als sie noch Studentin und er ihr Lehrer war, ein Mann, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzte.
Du warst der jüngste Dozent am Institut, Wunderkind und Romeo. Du warst der Ansicht, dass jeder Versuch, die Liebe aus dem Seminarraum zu verbannen, vergeblich sei. Ein großer Lehrer sei auch ein Verführer, hast du gesagt. Und zu Zeiten müsse er auch ein Herzensbrecher sein. Dass ich nicht wirklich verstand, wovon du gesprochen hast, machte es nicht weniger aufregend. Ich begriff jedoch, dass ich nach Wissen hungerte und dass es in deiner Macht stand, es mir zu vermitteln.
Es ist ein wandelndes Klischee, das hier beschrieben wird, aus einer Ära, als zumindest für weiße Männer die Welt noch in Ordnung war. Ein New Yorker mit Brownstone-Haus in Brooklyn, mit üppigen Bücherregalen und zahlreichen Affären, der eines Tages feststellen muss, dass seine Zeit womöglich abgelaufen ist. Eine Gruppe Studentinnen beschwert sich nämlich darüber, er würde sie mit »meine Liebe« ansprechen, was sie als erniedrigend erfahren. Dass die Erzählerin trotz seines seltsam antiquierten Verhaltens dennoch zu ihrem besten Freund hält, liegt vielleicht auch daran, dass ihr Verhältnis nicht oder nicht mehr der Geschlechterspannung ausgesetzt ist. Außerdem scheint sie eine besonders freundliche Person zu sein, die die Sehnsucht nach Anerkennung hinter all dem Macho-Gehabe erkennt. An keiner Stelle verurteilt sie ihren Freund und selbst seine drei Ehen können ihrer Beziehung nichts anhaben. Zugegeben, das klingt alles nach einem leicht abgestandenen Plot, doch die Kunst von Sigrid Nunes liegt gerade darin, die bekannten Muster mit scharfem Blick zu sezieren. So ist ihr Buch auch eine herrlich böse Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb. In dem geht es längst schon nicht mehr darum, wer das beste Buch schreibt, sondern wer sich am besten verkauft. Selbst die Trauerfeier für den Freund gleicht einer Buchmesseparty, auf dem nicht der Verstorbene, sondern Tratsch und Verträge im Mittelpunkt stehen. Als die Erzählerin von Ehefrau 3 angesprochen wird, beweist allein diese kurze Szene, dieses Buch ist nicht nur sehr klug, sondern auch sehr komisch.
Ich war gerührt, als sie mich fragte, wie ich mit dem Schreiben vorankomme. Kann es gar nicht erwarten, es zu lesen, sagte sie unaufrichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es zu Ende bringe, sagte ich. Ah, aber er hätte es gewollt, dass du es fertig schreibst. Hätte. Sie hat die beunruhigende Angewohnheit, während des Sprechens langsam den Kopf von rechts nach links zu bewegen, als würde sie jedes Wort, das sie sagt, bestreiten. Jemand Halbberühmtes näherte sich. Bevor sie sich abwandte, fragte sie, »Ist es dir recht, wenn ich dich anrufe?« Ich brach früh auf. Auf dem Weg hinaus hörte ich jemanden sagen, »Hoffentlich kommen zu meiner Trauerfeier mehr Leute.« Und jetzt ist er offiziell ein toter, weißer Mann.
Das Leben der Erzählerin geht dagegen weiter. Nun wird der Hund zum besten Freund. Apollo schläft in ihrem Bett. Sie sucht derweil nach Hundespuren in der Literatur, gibt weiter Unterricht im kreativen Schreiben und denkt darüber nach, ob Schreiben beim Trauern hilft oder ob es eine Person tötet, wenn man über sie schreibt. Als literarische Referenzen tauchen hier vor allem Schriftstellerinnen auf, unter anderem Natalia Ginzburg, Toni Morrison und Christa Wolf. Darüber hinaus spickt Sigrid Núñez ihren Roman mit kleinen essayistischen Ausflügen, schreibt assoziativ über Edith Piaf, über Märchenfiguren und Sexarbeiterinnen. Doch immer wieder meldet sich die Stimme des verstorbenen Freundes, wenn er sich zum Beispiel über das, wie er es nennt, aufs Schreiben versessene Zeitalter auslässt.
Was Schreiben als Selbsthilfe angeht, warst du immer skeptisch. Du hast gern Flannery O'Connor zitiert. Nur die Begabten sollten für die Öffentlichkeit schreiben. Aber wie selten trifft man eine Person, die der Ansicht ist, alles, was sie geschrieben hat, sollte privat bleiben? Und wie oft trifft man jemanden, der glaubt, alles, was er schreibt, räumt ihm nicht nur das Recht auf Öffentlichkeit, sondern auch auf Ruhm ein? Du hast geglaubt, dass, wonach sie suchen, Selbstdarstellung, Gemeinsamkeit, Anschluss, das findet man besser woanders. Gemeinsames Singen und Tanzen, Kiltgruppen.
Nur an einer Stelle bricht Sigrid Núñez ihren Erzählfluss auf, lässt die beiden besten Freunde aufeinandertreffen, so als hätte der Mann den Selbstmordversuch überlebt. Doch das ist nur die geschickte Einleitung zu einem ernsthaften Gespräch darüber, ob die erzählte Literatur von der dokumentarischen abgelöst werden sollte, wie die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch es fordert. Dieser Dialog wird zum literaturwissenschaftlichen Disput, in dem die Erzählerin das aktuelle Dilemma der westlichen Literatur formuliert.
Um in unserer Gesellschaft Schriftsteller zu werden, musst du von Anfang an privilegiert sein. Und die Maxime ist, dass privilegierte Leute nicht mehr schreiben sollten. Außer, sie finden eine Möglichkeit, nicht über sich selbst zu schreiben. Denn das propagiert nur die Agenda der weißen Vorherrschaft des Patriarchats. Du spottest. Aber du kannst nicht leugnen, dass Schreiben eine elitäre, geltungssüchtige Aktivität ist. Man tut es, um Aufmerksamkeit zu erregen und sich selbst in der Welt voranzubringen. Man tut es nicht, um die Welt gerechter zu machen. Selbstverständlich ist das nicht ohne Scham möglich.
Am Ende teilt sich die Erzählerin mit Apollo ein Häuschen auf Long Island. Der Hund ist mittlerweile alt und krank und sie hat Angst, dass er vor ihr stirbt, dass sie wieder einen Freund verliert. Als Leserin fragt man sich nach der Lektüre dieses schmalen Bandes erstaunt und beglückt zugleich, was man da eigentlich gerade gelesen hat. Einen Roman, einen Essay, ein Memoir? Der Freund von Sigrid Núñez hat von allem etwas. Der Text handelt vom erschütterten und verwirrenden Verhältnis zwischen Männern und Frauen, vom Schreiben und Lesen in digitalen Zeiten, vom Altern und vom Sterben. Doch es spricht die gelassene Weisheit einer Schriftstellerin aus diesem Buch, die in ihrem Leben schon viel erlebt hat und die aus einer schlichten Geschichte große Literatur macht.
Bettina Baltscheff über Sigrid Núñez, Der Freund, übersetzt aus dem Englischen von Annette Grube, Aufbau Verlag Berlin, 235 Seiten, 20 Euro. Das war der Büchermarkt für heute und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunkprogramm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem Spüli für kontaminierte Böden, Sanierung von PFC-verseuchten Böden und was dahinter steckt. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.